Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Moderator Ulrich Biermann und
Stefan Kunze.
Heute Morgen fiel mir eine Werbung auf, das Plakat eines deutschen Online-Kaufhauses für Mode und Kosmetik. Zwei lächelnde Frauen, herbstliche Farben, natürlich eine Wunderkerze, darunter der Slogan »Glück gehört zu uns«. Fehlt nur noch das Paket, das die beiden zum Fest auspacken und sich dann freuen. Stefan Kunze, sieht so Glück aus?
Das ist wahrscheinlich eine individuelle Frage. Für mich nicht unbedingt. Also das ist so diese allgemeine Haltung, die in unserer Gesellschaft vorherrscht, dass Konsum eine adäquate Glücksquelle ist. Dem würde ich ein bisschen widersprechen wollen. Also Konsum ist etwas, was in meinen Augen nicht nachhaltig zu Glück führt, sondern es gibt so etwas, das benennen die Psychologen die hedonistische Anpassung. Ja? Also wenn ich etwas, einen Konsumgegenstand bekomme, den ich mir vielleicht auch gewünscht habe, den ich mir gekauft habe, geleistet habe, dann dauert es nicht lange, bis ich sozusagen die Befriedigung dadurch schon erhalten habe und dann nach dem nächsthöheren strebe. Das ist eine evolutionäre Programmierung, die wir Menschen in uns tragen. Und deswegen kann Konsum meines Erachtens dauerhaft nicht zu Glück führen.
Stefan Kunze, Musikjournalist, ehemaliger Chefredakteur des Juice-Magazins, heute Manager bei Spotify. Gestern erschienen von Ihnen Zen-Style, bewusst, minimalistisch und selbstbestimmt leben im Verlag Arcana. Selbstbestimmt leben, was ist das?
Selbstbestimmt leben ist der Versuch, ein Leben zu leben, das sich ein bisschen losmacht von den Vorgaben und Geschichten, die uns mitgegeben werden auf unserem Weg. Ne? Also wir werden ja geprägt durch Elternhaus, Gesellschaft, Medien, aber auch und heutzutage umso stärker noch durch soziale Medien auch und die Werte und Ideen, die dort propagiert werden. Und ein wahrlich selbstbestimmtes Leben macht sich von diesen Geschichten ein Stück weit los, hinterfragt diese Geschichten und sucht eigene Wege und eigene Geschichten, die vielleicht an die Stelle treten können, wenn sich eben rausstellt, dass diese überlieferten Geschichten nicht die sind, die zu einem passen.
Sie waren in der Hip-Hop-Szene unterwegs. Wie sah Ihr Leben in den Nullerjahren aus? Konzerte, Partys, Exzess?
Ja, das kann man, glaube ich, so ganz gut umschreiben. Also es war immer so ein Wechselspiel zwischen sehr harten Arbeitsphasen und sehr harten Feierphasen, die sich dann auch wochenweise abgewechselt haben. Und in der Musikbranche gibt es eben immer einen Anlass zu feiern und zum Networken, wie man so schön sagt. Die habe ich auch immer wahrgenommen. Also mein Leben war, rückblickend würde ich sagen, es war extrem stressig. Ich war auch also unter Dauerbeschuss von Nachrichten, Notifications, Anrufen, E-Mails aus allen Richtungen und habe wenig getan, um mich dem entgegenzustellen, sondern ich habe mich da auch so ein bisschen mitreißen lassen über Jahre und nicht gerade so den gesundesten Lebensstil geführt.
Und was hat genagt?
Genagt, es hat zunächst mal, gab es irgendwann gesundheitliche Probleme, die dazu geführt haben, dass ich dann auch mal eine längere Zeit im Krankenhaus lag und mir so ein bisschen klar darüber werden musste, ob das wirklich der Lebensstil ist, den ich weiterführen möchte und ob sich das überhaupt weiterführen lässt in der Form. Und gleichzeitig gab es auch so eine innere Leere, würde ich mal sagen, so etwas, so das Gefühl, dass etwas fehlt, aber mir war nicht klar, was es sein könnte und dann bin ich halt so ein bisschen auf die Suche gegangen.
Sie sind auf die Suche gegangen in Psychologie, in Philosophie, haben die Muße entdeckt, griechische, römische Philosophen, spirituelle Lehrerinnen und Lehrer weltweit. Wollen Sie uns jetzt Religion verkaufen?
Nein, ich bin immer schon kein besonders religiöser Mensch gewesen. Ich komme aus einem weitgehend atheistischen 68er-Haushalt, bin da relativ unverdächtig. Aber ich glaube, dass Spiritualität oder irgendeine Form von spiritueller Praxis, sei es Meditation oder auch jede andere Form von Praxis, durchaus zu einem erfüllten Leben beitragen kann. Und da mal so ein bisschen auch eine Offenheit vielleicht in Kreisen herzustellen, aus denen ich eben selber komme, in denen man traditionell eher nicht besonders aufgeschlossen dem gegenüber ist. Das war auch so ein bisschen ein Anliegen des Buches, glaube ich.
Sie beschreiben sehr schön, dass Sie von Kolleginnen und Kollegen immer so Weisheiten zugeschickt bekommen, denen Sie sehr skeptisch gegenüberstehen. Sie nähern sich dem Ganzen, ich habe es gerade erwähnt, sehr intellektuell an, merken aber irgendwann mal, drüber lesen kann ich ja viel. Ich sollte besser ins Tun kommen. Was haben Sie dann getan?
Genau, das war ein ganz wichtiger Moment. Das hat allerdings Jahre gedauert, bis ich an dem Punkt war, dass ich gemerkt habe, ich müsste jetzt mal was tun. Ich habe angefangen ganz einfach mit Meditationen und Achtsamkeitsübungen. Bei mir war das ein sogenannter MBSR-Kurs, der mich so eingeführt hat in diese Welt.
Mindfulness-Based Stress Reduction.
Genau, genau. Das ist ein Kursprogramm, entwickelt von einem amerikanischen Professor, Jon Kabat-Zinn. Das ist ganz berühmt. Und das ist so ein Weg, mit Meditation und Achtsamkeit in Kontakt zu kommen, ohne, sagen wir mal, diesen ganzen spirituell weltanschaulichen Rahmen, der oftmals ja auch noch dazu gehört. Das ist ein reines, eine Maßnahme zur Gesundheitsförderung am Ende des Tages. Und an dem Punkt war ich ja auch zunächst einmal, dass ich wieder gesund werden wollte. Und dann, als ich gemerkt habe, dass das tatsächlich wirkt und dass das mir hilft und meinem Leben einen entscheidenden Wert hinzufügt, dann habe ich angefangen, mich auch mit der spirituellen Komponente und den kulturellen Zusammenhängen zu befassen, aus denen diese Methoden eben stammen.
Das klingt jetzt so, muss man nur machen und dann wird alles gut. Ist aber nicht.
Ganz so ist es nicht. Es ist erstmal, es ist ein sehr beschwerlicher Weg, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist, Meditation ist nicht leicht. Ja? Es ist, setzen Sie sich mal hin, 10 Minuten und versuchen nur auf Ihren Atem sich zu konzentrieren. Sie werden merken, dass das vielleicht ein paar Sekunden, vielleicht auch eine halbe Minute gut geht und dann fängt Ihr Kopf an zu springen von Vergangenheit, Zukunft, bestimmte Sachen, über die man nachdenkt, an die man erinnert wird und so weiter. Also erstmal ist es ein sehr beschwerlicher Weg, auch nicht nur geistig, auch körperlich. Und natürlich ist es auch kein Allheilmittel. Ne? Das will ich auch gar nicht so darstellen. Es gibt einen amerikanischen Journalisten, Dan Harris, der hat mal gesagt, Meditation macht ihn ungefähr 10% glücklicher. Ja? Und wenn das so stimmt, dann ist das schon...
Es sind 10% mehr.
Quote. Ja?
Es sind keine 10% schlechte Quote. Mehr. Genau.
Ja. Ja.
Nur, wie bringt man das überein mit dem Alltag?
Ja, das ist tatsächlich die große Schwierigkeit. Bei mir war das so, ich bin nach dem MBSR-Kurs, der geht so 8 Wochen ungefähr, wo man dann einen wöchentlichen Termin hat, wo man mehrere Stunden gemeinsam mit einer Gruppe meditiert. Dann stand ich eben auch vor der Frage, wie kann ich tatsächlich diese Praxis in meinen Alltag integrieren? Und anfangs habe ich das mehr so in Eigenregie gemacht und mir versucht, eine Alltagspraxis, eine Routine anzueignen. Das hat auch eine Zeit lang gut geklappt, ungefähr ein Jahr. Und dann habe ich mal irgendwann eine Woche aufgehört und dann war es erstmal vorbei. Was mir geholfen hat, ist immer zurückzukehren in Gemeinschaften. Also beispielsweise gehe ich einmal im Jahr in ein sogenanntes Retreat, also einen längeren Aufenthalt in einem Kloster oder irgendeinem spirituellen Zentrum, wo man gemeinsam mit anderen Praktizierenden halt so einen Alltag verlebt. Ne? Das kann eine Woche sein oder auch nur ein paar Tage. Das bringt mich dann immer wieder zurück. Und wenn ich dann da rauskomme, dann habe ich sozusagen auch meine wieder die Motivation, die Alltagsroutine umzusetzen. Und so gibt es viele Hilfsmittel. Ne? Andere arbeiten mit irgendwelchen Apps oder damit, dass sie wöchentlich auch in irgendeine Gruppe gehen oder sich zu treffen. Aber ich glaube, das ist schon ein wesentlicher Bestandteil. Man kann das vergleichen vielleicht mit Sport. Ne? Also wenn man ins Fitnessstudio geht, immer nur alleine, dann wird man auch irgendwann die Motivation verlieren. Wenn man sich verabredet mit jemandem, dann hält man sich auch so wechselseitig so ein bisschen accountable, wie man so schön sagt.
Und dann sind Sie wieder fit für den Markt?
Das ist ein interessantes Argument. Ja, also natürlich ist das genau das, was eigentlich das Problem ist. Ne? Also auch Wellness und Spiritualität sind zu einem, sagen wir mal, der Kapitalismus hat sich das einverleibt. Ja? Also damit man sozusagen gestählt dann wieder in den Arbeitskreislauf zurückkehren kann, wenn man dann mal einen Burnout hat oder so. So ist es nicht gedacht. Ich glaube, die Idee ist vielmehr tatsächlich dann mal durch diese Routinen und durch das achtsame Leben zu hinterfragen, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig und wie will ich eigentlich leben? Und dann dementsprechend auch natürlich den Rest seines Lebens in solche Bahnen zu lenken, dass die diese Werte unterstützen. Ja? Und ich fände es schwierig, wenn man sozusagen den alten Lebensstil weiterpflegt und dann einfach nur einmal im Jahr zu einem Meditationsurlaub nach Bali fliegt. Das kann man sicherlich machen, aber ich glaube nicht, dass das langfristig nachhaltig ist.
Sie haben sehr rigorose Konsequenzen gezogen und geben diese Tipps auch. Befrei dich von sinnlosem Gerümpel, geh nicht mehr shoppen. Sie haben das Fernsehen abgeschafft, aber wir müssen doch die neueste Serie sehen, das letzte Album gehört haben, den aktuellen Podcast noch irgendwie nebenbei anhören, den Rap-Battle sehen oder jenes Konzert. Wir müssen doch so viel.
Das ist eben die Frage, ob wir das müssen. Ne? Also ich kenne dieses Gefühl, diese Fear of Missing Out, sehr gut. Ich habe da auch stark drunter gelitten. Bei mir hat Achtsamkeit dazu geführt, dass ich das immer mehr hinterfragt habe, ob das wirklich alles sein muss. Also ich zum Beispiel, ich versuche auch möglichst wenig Nachrichten zu konsumieren. Fernsehen habe ich abgeschafft, Social Media weitgehend abgeschafft. Viele Dinge, die mich eigentlich ablenken von dem, was ich wirklich tun möchte mit meinem Leben. Und mir hilft immer so ein bisschen, mir vorzustellen, wenn ich irgendwann zurückschaue auf mein Leben, womit möchte ich meine Zeit eigentlich sinnvoll gefüllt haben. Und wenn ich dann zurückdenke, sind all diese Stunden, die ich meinetwegen auf Instagram verbracht habe, wirklich so sinnvoll investiert? Und das würde ich aus heutiger Sicht ganz klar verneinen.
Interessant finde ich, dass Sie als ausgewiesener Hip-Hop-Journalist ehemaliger dieses Buch veröffentlichen und gleichzeitig veröffentlicht der Rapper Curse und heutige Coach Michael Curse-Kurt Fragen an dich selbst. Also ja, ein Buch.
Ist diese, ein Zufall.
Ja, aber ist diese Szene oder sagen wir mal die Musikindustrie prädestiniert dafür, uns auszubrennen?
Die Musikindustrie ist, ich kenne halt nicht so viele andere Branchen, deswegen fehlt mir so ein bisschen der Vergleich. Aber die Musikindustrie ist eine Branche, die sehr schnelllebig ist, in der auch oft Hochleistung gefordert wird, in der, sagen wir mal, nicht so klassische 9-to-5-Arbeitszeiten gelten. Und wenn man jung ist und in der Musikindustrie was erreichen will, dann gibt es schon so dieses vorherrschende Bild, dass man einfach also 24/7 arbeiten muss und auch online sein muss, permanent sich mit anderen Menschen auch treffen und vernetzen muss. Alles geht nur über Vitamin B und so weiter. Das heißt, ja, ich glaube, dass die Musikindustrie durchaus prädestiniert dafür ist, Menschen also Menschen, die so ein bisschen sensibler sind und vielleicht auch, auf solche toxischen Arbeitsumgebungen, nenne ich sie jetzt mal, dann reagieren, durchaus zu verheizen, wie Sie gesagt haben.
Wenn man es also ganz einfach zusammenfassen müsste am Anfang, sollte man anfangen, wenn man ein bisschen zufriedener sein will und nichts mehr an einem nagen soll, heißt das ja, guck, was deine Aufmerksamkeit frisst und dass du dein Leben mit sinnvolleren Dingen verbringst. Jetzt arbeiten Sie aber in der Industrie, die Aufmerksamkeit frisst. Wie kriegen Sie das zusammen mit der Arbeit bei Spotify? Das ist ja im Endeffekt genau so eine Anwendung, die unsere Aufmerksamkeit will, die uns ablenkt, unsere Zeit frisst und am Ende des Jahres sogar aufschlüsselt, mit welchen Tracks wir die Zeit verbracht haben.
Naja, also ich würde schon sagen, dass Spotify grundsätzlich jetzt erstmal eine Anwendung bereitstellt, mit der wir Audios verschiedener Formen hören können, Musik hören können und Podcasts hören kann, was an sich erstmal nichts Schlechtes ist. Ne? Also ich bin mir durchaus bewusst über den vermeintlichen Widerspruch, der da herrscht. Für mich selber ist es nicht so eklatant. Ich würde auch allen Menschen raten, achtsam mit diesen Mitteln umzugehen und möglichst sich auch dabei zu hinterfragen, was möchte ich hören und was ist eigentlich Zeitverschwendung für mich. Also ich persönlich habe jetzt kein Anliegen oder die Mission, Menschen dazu zu verführen, Dinge anzuhören, die ihnen eigentlich nur ihre Zeit stehlen. Das kann ich nicht unbedingt sagen.
Wir hören immer wieder achtsam, Sie benutzen den Begriff auch. Was können wir tun, dass es nicht nur eine Floskel ist?
Ja, Achtsamkeit ist ein Modewort geworden, das ist absolut richtig. Ich glaube, man muss erstmal verstehen, worum geht es überhaupt. Ich glaube, dass der Begriff auch so inflationär benutzt wird, ähnlich wie das Wort toxisch, das ich eben in einer meiner Antworten selbst benutzt habe. Das sind so Worte, mit denen werfen Menschen um sich. Man muss sich erstmal fragen, was steht da eigentlich wirklich dahinter? Und Achtsamkeit ist ja sozusagen eine ganzheitliche Einstellung zum Leben und zu dem, was sich uns präsentiert. Ja? Also tatsächlich wahrnehmen und nicht also immer Sachen parallel machen. Also ganz einfaches Beispiel ist, dass ich versuche, meine Mahlzeiten achtsam einzunehmen. Das ist etwas, was man im Buddhismus traditionell macht. Das heißt, bei Mahlzeiten oftmals wird nicht gesprochen und es geht eigentlich auch darum, das, was man vor sich findet, erstmal wirklich wahrzunehmen mit den Sinnen und tatsächlich dann auch bei der Einnahme, also beim Essen sozusagen, die einzelnen Geschmacksnuancen mal so ein bisschen genauer zu betrachten und auch zu schauen, was macht es mit mir. Dann spürt man plötzlich andere Dinge wieder. Wann bin ich eigentlich wirklich satt? Das spürt man nicht, wenn man hastig irgendwie ein Sandwich über der Tastatur in sich reinstopft, während man parallel ein YouTube-Video schaut. So, ne? Das ist der Unterschied. Und ich glaube, wenn man da sich selber so ein bisschen konditioniert, dann kann Achtsamkeit auch eine Praxis werden und nicht nur eine Floskel.
Zen-Style, bewusst, minimalistisch und selbstbestimmt leben, kein Ratgeber, oder?
Ich habe nichts gegen das Wort Ratgeber, das sage ich immer wieder. Das ist so ein bisschen natürlich, gerade unter seriösen Schriftstellern gilt das natürlich als eine Kategorie, die so ein bisschen verpönt ist. Ich habe kein Problem mit dem Wort Ratgeber, Lebenshilfe und so weiter, Self-Help. Das sind für mich Kategorien, die völlig in Ordnung sind. Und letztendlich hat auch Seneca nur Ratgeber geschrieben, wenn man so will. Und viele andere Philosophen der Geschichte haben eigentlich nur aufgeschrieben, was sie glauben, was ein gutes Leben ausmacht und wie man ein gutes Leben leben kann. Und deswegen, ich würde das nicht so von mir wegschieben.
Stefan Kunze, danke.
Vielen Dank.
Der Corso-Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich bei uns in der Deutschlandfunk-Audiothek-App.
Corso. Kunst und Pop.